Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute mit einem etwas nicht so schönen Thema, was uns schon sehr, sehr lange beschäftigt. Und zwar geht es um die Eindämmung der Leiharbeit in der Pflege. Und ja, das zieht sich so irgendwie so ein roter Faden. Und ich möchte mich dem Thema nicht allein widmen. Und ich habe im Arbeitsblog gelesen, da hat Edgar Schröder dazu einen Beitrag verfasst, und deshalb habe ich dann auch direkt Edgar dann auch angesprochen. Hallo Edgar, herzlich willkommen erstmal im Podcast Liebe Zeitarbeit, und du bist ja Berater der Zeitarbeit, du bist eine gestandene Größe aus der Zeitarbeit. Ich glaube, jeder kennt dich in der Zeitarbeit, wenn nicht, dann gerne nochmal gucken, googeln Berater der Zeitarbeit, Edgar Schröder, schon lange am Markt und immer wieder mit sehr, sehr tollen Insider-Wissen auch. Und heute wollen wir ein bisschen über die Eindämmung der Zeitarbeit in der Pflege sprechen. Ja, Edgar, kein schönes Thema, oder?
Nein, es ist in der Tat kein schönes Thema. Und was uns nervt, ist, dass es sich zeitlich ja schon über viele Jahre eigentlich hinzieht. Ja, war vor Corona 2019, dann durch Corona ist das Thema erstmal beiseite geschoben, weil man ja froh ist, wenn wir examinierte Pflegekräfte, motivierte Pflegekräfte, aber auch eben Krankenschwestern und so weiter, also komplett das medizinische Personal in Arbeit haben, und dass da die externen Mitarbeiter auch ihren Beitrag schon seit vielen Jahren leisten. Hat man dann ja auch ein bisschen gewürdigt und anerkannt, und jetzt hat man wieder ganz viel Vergessenheit. Und ja, so seit einem Jahr sind wir immer in der Reaktion aus Sicht der Zeitarbeitsbranche, dass so eine destruktive Regulierung überhaupt nicht zielführend ist. Und die Zeitarbeitsbranche sich da als ja, gebrandmarkt fühlt, weil wir gar nicht die Ursache sind, sondern wir bekämpfen ja eher die Symptome, weil wir haben einmal Fachkräftemangel, und zum anderen hat man schlechte Arbeitsbedingungen in den Pflegeeinrichtungen und in Krankenhäusern. Und in dem Kontext sind viele Menschen, die dort in der Gesundheitsbranche arbeiten, weniger zufrieden oder gehen raus oder verändern sich beruflich und gehen zu Personaldienstleistern. Und ja, du kennst das ja auch aus dem FF, Daniel, aus deiner beruflichen Expertise. Und dann verwundert es einen schon, dass man tatsächlich auch ernsthaft in Erwägung gezogen hat, das Geschäftsmodell Arbeitnehmerlassung an Krankenhäusern, an Pflegeeinrichtungen sektoral zu verbieten. Das hat uns ja nun völlig geschockt. Und wenn man dann so hört in der Argumentation, ja, man hat ja auch Überlassungen in die Baubranche seit 1982 verboten, dann kann man es im Gesundheitswesen auch, ist dann ja völlig gaga. Und ich glaube, uns allen hat echt beruhigt, wo der damalige Verband IGZ, jetzt haben wir ja den GVP, aber im Frühjahr über eine IGZ, aber auch mit Unterstützung natürlich vom BRP, die Umfrage initiiert hat. Und fast 4.000 Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer, die im Gesundheitswesen tätig sind, ja, Fragen gestellt hat. Und die Quintessenz ist, dass wenn es zu einem Einschränkung, also Verbot käme, ja doch dann weit über 70% dieser befragten Personen sich nicht vorstellen können, in eine sogenannte Direktanstellung bei dem Träger einer Einrichtung oder dem Krankenhausmanagement dem Folge zu leisten, sondern sie würden sich beruflich neu orientieren, wären also weg. Und das würde ja den Fachkräftemangel dann nochmal extrem verschärfen.
Ja, Edgar, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Wir haben 200.000 Pflegekräfte, die aktuell fehlen. Und die Umfrage ist ja auch repräsentativ, also fast 4.000, die da mitgemacht haben. Das ist ja schon eine stolze Summe. Und genau waren gerade einmal 18% würden wieder zurück in die Stammbelegschaft wechseln wollen. Vor allen Dingen, du hast es ja auch gesagt, das ist ja nicht die Lösung dafür. Ein Verbot wird ja nicht den Pflegenotstand lösen, sondern es würde ihn wirklich verschärfen. Da bin ich der festen Überzeugung von. Weil die Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen bei den Trägern, sind halt nicht so und die sind anscheinend, ja, weil wir haben ja auch einen guten Zulauf bekommen in der Zeitarbeit, besser bei uns, weil wir vielleicht mehr auf die Mitarbeiter eingehen, weil wir versuchen, deren Wünsche und Wünsche würde ich auch klein schreiben. Das hört sich immer so an, wir haben immer Wünsche, wir sind nicht bei Wünsch dir was. Das ist ja gar nicht die Idee. Aber ich habe gestern noch eine Bewerberin gehabt, die halt gerne Mami-Dienste hätte, weil die halt nur ein Kind hat in der Betreuung. Und dementsprechend ist die auf die Kita-Zeiten, auf die Betreuungszeiten der Kita und Schule halt angewiesen. Und da geht's nicht um Wünschen, sondern sonst ist es ihr nicht möglich, ihren Job auszuüben. Also hat's nichts immer mit Wünschen zu tun und wunschfrei und das. Ich habe einen Mitarbeiter, der kann keine Nachtwache machen, weil er sagt, der ganze Tagesablauf geht durcheinander. Der hat da nicht den Wunsch, sondern der kriegt gesundheitliche Probleme, wenn der eine Nachtwache macht. Also da immer zu sagen, dass die Mitarbeiter sich das alles aussuchen können, finde ich Blödsinn, ist auch vermessen. Und ist doch gut, wir haben das doch in allen Bereichen. Du hast das auch bei deinen Mitarbeitern, ich habe das bei meinen Mitarbeitern, dass man die Anforderungen der Mitarbeiter, dass man zufriedene Mitarbeiter haben möchte. Und wenn der Mitarbeiter sagt, das und das geht nicht, dann versuche ich das natürlich auch zu realisieren. Aber dann den Mitarbeitern das vorzuwerfen, dass wir nur bei Wünsch dir was sind, das ist für mich komplett haltlos.
Also was man festhalten kann, also aus meiner Sicht, ist ja eine subjektive Einschätzung, ein generelles Verbot, also ein Sektoralverbot jetzt im Kontext Pflegekräfte, an Einrichtungen und an Krankenhäusern wird es nicht geben. Dafür gibt es ein wissenschaftliches Gutachten des Deutschen Bundestages, was im Sommer 2023 veröffentlicht wurde, wo ziemlich klar ist, das wäre verfassungswidrig. Also anders als jetzt bei dem Thema GSA Fleisch, wo das Bundesverfassungsgericht ja erstmal die Verfassungsbeschwerden abgewiesen hat. Also noch keine Grundsatzentscheidung, aber das hat uns ja schon genervt, dass wir da rechtlich erstmal ausgebremst sind. Aber diese Negativ-Bazooka, die wird es nicht geben. Und jetzt kommt das Aber. Das, was vom Bundesrat jetzt Anfang Februar vorgeschlagen wird, dass sich die Bundesregierung um Stellschrauben zu kümmern hat, also die erwarten das von unserer Ampelregierung, das sind dann Stellschrauben wie das Thema Equal Pay neu zu definieren. Und das hat mich ja völlig entsetzt. Also Equal Pay dahingehend zu definieren, dass man irgendwie es schafft, die besseren Arbeitsbedingungen für die Zeitarbeitnehmer zu nivellieren auf gleich schlechte Arbeitsbedingungen, wie sie die Stammbeschäftigten derzeit haben. Also ich provoziere das jetzt in meiner Ausdrucksweise, um einfach diese Widersprüchlichkeit rüberzubringen. Weil wir ja immer gesagt haben, in der deutschen Wirtschaft und egal wo auf dem Planeten, gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist ein Slogan und der ist pragmatisch nicht herbeizuführen. Ja, weil simples Beispiel, ein Hausmeister in einem Krankenhaus, der die gleiche Stellenbeschreibung hat wie ein Hausmeister bei einer Schule, meinetwegen Realschule oder Gymnasium, die haben die gleichen Stellenbeschreibungen, haben vielleicht die gleichen Jahre an Berufserfahrung und haben auch die gleiche Qualifikation. Und beides Mal ist es die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Dann möchte ich mal die Tarifverträge übereinander legen und stelle Unwuchten fest. Und somit ist klar, dass auch die Gewerkschaften in ihrer Expertise Arbeitsbedingungen in Tarifverträgen nicht eins zu eins gleichzimmern kann für gleiche Tätigkeiten mit den gleichen Stellenmerkmalen. Also das ist klar anerkannt, aber man hat politisch immer diesen Leidensdruck, dass Leiharbeitnehmer per se schlechtere Arbeitsbedingungen haben und quasi Arbeitnehmer zweiter Klasse sind. Und in der Gesundheitsbranche ist es das erste Mal für die Öffentlichkeit wahrnehmbar, dass da ein Gamechanger ist, dass sich die Dinge völlig anders darstellen. Und gibt es ein super Video in der Mediathek vom Bayerischen Rundfunk. Dann hat man eine Krankenschwester begleitet in ihrem Job als Leasing-Krankenschwester, als Travel Nursing, die also bewusst sich schon seit 4 Jahren für einen Job beim Personaldienstleister entschieden hat und das super authentisch reflektiert hat. Es ist nicht alles super, sagt sie selber, aber sie sagt nicht arbeitstechnisch, sondern natürlich für ihr persönliches Umfeld. Also man hat das sehr gut 360 Grad reflektiert. Und ja, das ist dann ein Beispiel. Und die Umfrage über 4000 Köpfe zeigt dann, dass der Mainstream dieser Menschen, die wir dort als externe Leistungsträger beschäftigen, sich so darstellt, sie werden als Leistungsträger geschätzt, kriegen von ihren Vertragsarbeitgebern, den Personaldienstleistern Wertschätzung. Und das muss man natürlich auch sagen, in den Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen ist es zum Teil schwierig, aber wenn es nicht zu lösen ist, ist es ja so, dass der Personaldisponent oder der HR-Manager dann einschreitet und entweder eine andere Station ins Visier nimmt oder man guckt nach einer anderen Einrichtung, weil dann sagt man sich als Leistungsträger, muss ich mir ja nicht auf Dauer antun. Und da ist so viel Selbstbestimmung drin, das ja eigentlich das ist, wo wir sagen, wir wollen ja die Arbeitswelt und für mich als Arbeitnehmer irgendwie optimieren. Und jetzt haben wir ein kleines Stück Arbeitswelt optimiert und das wird jetzt oder soll durch Stellschrauben erschwert werden. Und wenn ich immer auf diese Stellschrauben komme, das hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft im Februar letzten Jahres entwickelt, ist eben Equal Pay anders zu definieren und die Politik im Bundesrat sagt, gute Idee. Dann den Verkaufspreis. Also das heißt, unser Honorar, wir sprechen ja mal vom Stundenverrechnungssatz, soll gedeckelt werden auf den Faktor 1,5. Und entsprechend hat zufällig diese Deutsche Krankenhausgesellschaft, das ja ein Lobbyverband ist, wo die Krankenhäuser organisiert sind und natürlich in Berlin sitzt, auch ein Musterrahmenüberlassungsvertrag, wo auch genau das drin steht. Ich kann es dann auch mal zitieren.
Edgar, mal kurz, du bist ja schon jetzt sehr lange in der Branche, du machst ja auch Revisionen etc., du unterstützt viele Zeitarbeitsunternehmen und kennst auch die Zahlen. Aber ein Faktor von 1,5, müssen wir nicht lange drüber reden, der ist unrealistisch und nicht wirtschaftlich, ne? Oder?
Nee, also für diejenigen, die jetzt nicht so in diesem B2B-Geschäft bei sind, mit 1,5 kann man maximal kostendeckend arbeiten, aber dadurch, dass wir immer höhere Administrierungskosten haben, müssen wir eigentlich sagen, ist man maximal kostendeckend bei 1,63, also bei 1,5 kann ich eigentlich die weiße Fahne hissen und dann ist nicht diese rote Kreuzfahne, sondern heißt dann, es geht in die Insolvenz und ich kann die Firma schließen. Das wäre die wirtschaftliche Konsequenz von Faktor 1,5. Das hat aber, um das klarzustellen, nicht die Politik vorgeschlagen. Die sprechen nur von einer Limitierung, Kostendeckelung. Und diese Gesellschaft in Berlin, also die Deutsche Krankenhausgesellschaft in Berlin, hat das einfach dann mal fachlich runtergebrochen. Funktioniert aber in Berlin nicht. Aber warum Berlin? Weil Berlin ist schon der heißeste Zeitarbeitsmarkt im Gesundheitswesen. Mhm. Und von daher ist es auch immer spannend für uns, das zu beobachten, greift denn solch ein Musterrahmenüberlassungsvertrag? Also bisher kennen wir keinen Personaldienstleister im Großraum Berlin-Brandenburg, der sich auf diesen Rahmenüberlassungsvertrag verständigt hat.
Ja, auch ein Todesurteil, also das kannst du ja nicht. Das ist ja,
wenn man jetzt konkreter versteht, wohin die Reise in der politischen Diskussion geht. Es geht also nicht mehr um das Verbot per se, sondern Stellschrauben. Und so eine wirtschaftliche Stellschraube kann wehtun. Meine Vorstellung der freien sozialen Marktwirtschaft ist, die Politik hält sich raus, was das Thema Bewertung, Honorierung von Dienstleistungen angeht. Aber wir erkennen in den letzten Jahren, dass der Gesetzgeber immer mehr an Regulierungswahn hat und Dinge mit einer merkwürdigen Motivation angeht, wo wir sagen, wie soll das dann bitteschön funktionieren? Und auf der anderen Seite nervt es die Direktoren, die Geschäftsführer von Pflegeeinrichtungen dahingehend, weil sie natürlich die Kostenstelle externe Flexibilität sieht und die ist natürlich sehr ambitioniert. Also ist ja klar, ist ja nicht unentgeltlich, sondern ist eine Kostenstelle. Und da muss man eben aufpassen, dass natürlich die alten Pflegeeinrichtungen nicht kollabieren. Aber wenn sie kollabieren, das heißt in die Insolvenz gehen, und es sind ja Einrichtungen in Insolvenz gegangen, ja, liegt es einfach daran, dass sie einfach nicht mehr die Betten belegen konnten, nicht mehr genug Menschen behandeln konnten, weil sie einfach das Personal, also die Manpower nicht haben. Nicht an der Kostenstelle Arbeitnehmerlassung, sondern an strukturellen, grundsätzlichen Problemen. Und wir sind nicht das grundsätzliche Problem. Aber es wird verknüpft nach dem Motto, dadurch, dass externe Flexibilität sich verteuert, bin ich wirtschaftlich als Einrichtung nicht im grünen Bereich, sondern habe dunkelrote Zahlen. Ja, und die Redakteure bringen natürlich und sagen, 1 und 1 ist 3. Daran ist Schuld, Schuldenverrechnungssatz, Überlassungsvertrag. Also die Zeitarbeitsbranche kriegt den schwarzen Peter. Aber das eben funktioniert nicht. Also 2019 ist gekommen ein sogenanntes Krankenhausentgeltgesetz. Das gab es schon immer, aber da hat man aufgebohrt. Die Refinanzierung von Zeitarbeitspersonal, was an Krankenhäusern überlassen wird, zu deckeln an die Tarifentgelte der stammbeschäftigten Mitarbeiter. Hat aber in der Praxis nicht funktioniert. Dann haben wir im Juni 2023 bekommen, ich zitiere, wie es heißt, Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz. Und dort hat man dann auch gesagt, die Refinanzierung der Leiharbeit wird gedeckelt an Tarifentgelte der stammbeschäftigten Mitarbeiter, und Vermittlungshonorare für Übernahme von Zeitarbeitnehmern wird gar nicht refinanziert. Funktioniert aber auch nicht. Also kommt jetzt die nächste Überlegung, will man die Quote der Zeitarbeitnehmer begrenzen. Ja, in der Fleischbranche haben wir bis 31.03. diesen Jahres im Kernbereich der Fleischverarbeitung geregelt bis maximal 8% kann externe Flexibilität beschäftigt werden unter der Maßgabe, dass der Einsatzbetrieb tarifgebunden ist. Und maximal geht es bei 100 Vollzeitarbeitnehmern mal Wochenarbeitszeit, das wäre die Obergrenze. Nur, dass man mal gehört hat, also in GSA Fleisch, wo ab 1.4.2024 diese eingeschränkte Arbeitnehmerlassung im Kernbereich dann generell nicht mehr geht, da haben wir auch schon mal so eine Kostprobe, wie Gesetzesmenschen solche Dinge dann umsetzen könnten. Und ich hoffe, dass im Rahmen der Diskussion unser neuer Verband GVP und auch andere maßgebliche Organisationen sagen, das würde so deutschlandweit nicht funktionieren, weil vielleicht das Gesundheitswesen in Bremen andere Herausforderungen hat als in Düsseldorf und vielleicht auch andere Vorstellungen. Und es gibt ja auch Krankenhäuser, die ja jetzt auch gar nicht mehr externes Personal bestellen, gibt es ja auch. Also ohne, dass irgendein Paragraph da ist. Es ist ja nicht so, dass die Einsatzstrategie eines jeden Krankenhauses und Einrichtung 100% deckungsgleich ist. Das ist es ja überhaupt nicht. Also und so wird alles über einen Kamm geschoren und das nervt uns gewaltig. Und das Gute in Anführungsstrichen ist, dass der jetzige Gesundheitsminister, wir kennen ihn alle, ich nenne ihn seinen Namen jetzt nicht, weil ich da ein bisschen Bauchschmerzen habe, so mit seinen Statements. Aber ein Statement war klar, er will überhaupt keine generelle Beschränkung der Zeitarbeit. Aber ich befürchte, dass wenn vom Bundesrat sowas jetzt ja beschlossen wurde und es kommt nicht zurück, ja, der Bundesrat an anderer Stelle sich dann rächt und sagt, ein Gesetzesvorhaben wird blockiert und wir kriegen es in den letzten Wochen mit, dann wird sowas angerufen wie Vermittlungsausschuss und dann wird Kuhhandel gemacht. Und die Zeitarbeitsbranche war in den letzten 30 Jahren immer Gegenstand von Kuhhandel zwischen Bundesrat und Bundesregierung. Also haben wir hinreichend Erfahrungswerte. Ja, und das wollen wir nicht. Und deswegen ist es, denke ich, gut, dass der neue Gesamtverband für Personaldienstleistungen, GVP, vor Ort in Berlin an der Stelle ja schon immer einen sehr, sehr guten Job macht im Kontext der Gesundheitsbranche. Also da bin ich eigentlich relativ optimistisch. Aber jetzt für die Zuhörer des Podcasts, es gibt eben Ideen von Stellschrauben, die da schon wahrgenommen werden müssen. Ne? Das Thema Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis wird vorgeschlagen. Es wird vorgeschlagen, dass Zeitarbeitnehmer an Fort- und Weiterbildung teilnehmen sollen, auf Kosten der Vertragsarbeitgeber. Ich denke, das braucht man nicht in Gesetz schreiben. Also wir investieren gerne in Fort- und Weiterbildung. Und das ist dann so ein bisschen Alibi. Aber man erkennt, in welche Richtung das geht. Also möglicherweise eine Quoteregelung, obwohl wir bundesweit nur 2% des Gesundheitspersonals als Zeitarbeitnehmer beschäftigt haben. Ja, und dann eben die wirtschaftliche Begrenzung und die Idee, Equal Payment anders zu definieren. Also nach dem Motto, es muss darauf geachtet werden, dass ein Zeitarbeitnehmer im Gesamtvergleich nicht bessere Arbeitsbedingungen hat als der vergleichbare stammbeschäftigte Mitarbeiter.
Das ist ja genau von der, hast du ja auch am Anfang schon gesagt, ne? Es wurde uns immer vorgeworfen, die Mitarbeiter verdienen schlecht, jetzt verdienen die besser. Und das ist jetzt auch nicht gut. Also irgendwie so, wir drehen das Gesetz mal, wir machen das mal so, wie es uns gerade passt, ne? Das ist. Wie wollen wir den Kosten senken, wenn wir noch zusätzliche Kosten für Weiterbildung jetzt fest aufdiktiert kommen sollen? Also das ist doch auch. Ne, wir müssen das ja auch wieder refinanzieren. Ne? Ist ja nicht irgendwie, dass wir blühende Landschaften derzeit haben in der Branche, sondern auch alle kämpfen um ihre Daseinsberechtigung, gucken, dass sie ihre Kunden, ihre Mitarbeiter gut unterbringen.
Sind einfach noch mal sowas. Die Charakter, weil es für uns natürlich selbstverständlich ist, also dass eine examinierte Krankenschwester Geräteanwenderpass hat, dass sie auch an Fortbildungen weiternimmt, die in Krankenhäusern stattfinden. Da werden ja die externen Mitarbeiter jetzt nicht ausgegrenzt. Also es gibt ja immer ein Commitment und wir wollen ja nicht Krankenschwestern und Pflegepersonal haben, was jetzt 30 Jahre in ihrer Expertise zurück ist, sondern wirklich auf der Höhe dessen, was technisch und gesundheitsmäßig angesagt ist. Also das, aber das gilt ja generell in allen Bereichen, ne? Ob wir nun Logistikbranche sind oder sind wir konkret im Gesundheitswesen. Ja, was, ich sag mal, vielleicht unser Alleinstellungsmerkmal ist, in anderen Branchen kann man ja die externe Flexibilität auch über Werkvertrag und Dienstleistungsverträge einkaufen. Das funktioniert im Gesundheitswesen nicht, also rein theoretisch auf Papier ja. Aber welcher Lieferant will dann, wenn Arbeitsprozesse in einer Station nicht funktionieren und man hätte jetzt über Werkvertrag die Verantwortung, dass die Leistung zu 100% erfüllt werden muss und es funktioniert nicht, weil man jetzt irgendwie eine falsche Medikation vornimmt oder eben mit bestimmten Geräten falsch umgeht, geht doch kein Dienstleister in dieses Unternehmerrisiko. Und deswegen funktioniert die externe Flexibilität ausschließlich über Überlassungsverträge. Honorarkräfte ist durch die Rechtsprechung gefloppt. Also zum Verständnis, man kann ja als Mensch, als Experte sich ja auch selbstständig machen. Im technischen Bereich sagen wir Freelancer. Bei Ärzten sagen wir Honorarärzte. Aber das ganze Thema Honorarärzte und auch Stationsleitung ist gefloppt durch höchstrichterliche Rechtsprechung im Bundessozialgericht. Also ich wüsste jetzt kein Krankenhaus, was jetzt noch ins Risiko geht, um Solounternehmer auf Gewerbeschein in die Arbeitswelt der Krankenhäuser einzukaufen. Das ist bis auf wirklich ganz wenige Ausnahmen ist das ausgelaufen. Also das heißt, wir haben dadurch wirtschaftlich betrachtet eine super Position, wenn die Alternative ist, wir brauchen externe Flexibilität. Sind wir der ausschließliche Ansprechpartner? Alle Alternativen, die ich gesagt habe, Dienstleistungsverträge, Werkverträge, gigantisches Unternehmerrisiko, wird kein Lieferant unterzeichnen und Solounternehmer implodiert aufgrund der Kriterien der Scheinselbstständigkeit.
Edgar, wie siehst du denn, was ich auch noch gesehen habe, das kam auch von den Krankenhäusern, von dieser Vereinigung dort, die dann auch sagten, Ersatz muss garantiert werden. Auch das, wie realistisch siehst du das, dass wir überhaupt sowas gewährleisten können, dass wir das ja auch quasi, da würden wir uns ja haftbar auch machen, ne? Das ist ja so die Idee.
Ja, also das kennen wir, aber als Unternehmer würde man das ja immer rausstreichen. Also wenn wir solch einen Vertrag auf dem Schreibtisch vorliegen haben, würden wir ja diese Garantieklausel canceln, weil das ist ja ein Unternehmerrisiko, was man ja gar nicht schultern kann. weil zufällig natürlich in diesem Musterrahmenleistungsvertrag dementsprechend auch anspruchsvolle Vertragsstrafen dann hinterlegt sind. Also sehr toxisches Papier. Und ja, es kann kein Vertragsarbeitgeber garantieren, wenn eine Leistungsträgerin ausfällt, dass man innerhalb weniger Stunden, just in time, dann schon Backup-Ersatzleistungsträger an der Hinterhand hat, wissen wir alle. Ja, und wenn wir es garantieren, dann müssten wir sagen, dann wird der Verkaufspreis sich ja nochmal astronomisch erhöhen.
Ja. Muss ja quasi verdoppeln. Du musst ja dann immer für jeden Mitarbeiter einen zweiten Mitarbeiter sitzen. Vor allen Dingen, wir haben noch gar nicht genügend Pflegekräfte. Dann fehlen uns ja 400.000 Pflegekräfte. Wenn du das jetzt auch noch jetzt mal gesprochen, wenn 200.000 fehlen, du musst ja die dann noch abdecken. Das ist doch wie
Also bildlich gesprochen ist das eine Phantomlösung und unternehmerisch bei klaren Geschäftstüchtigkeit und klaren Verstand wird kein Personaldienstleister, ein Schauungsträger sowas unterzeichnen.
Aber warum nehmen die nicht mal Experten mit dazu in solche Gremien?
Kann auch nicht ins Gesetz, also das kann auch nicht ins Gesetz, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, weil Krankenhäuser machen jetzt bei uns in Norddeutschland, haben gemacht, Intensivstationen, haben einfach 10 Betten geschlossen. Ja, hast du 20 Betten, 10 werden geschlossen. Eigentlich haben die doch einen Versorgungsauftrag. Da müsste doch solch ein Krankenhausbetreiber auch irgendwie Konventionalstrafe zahlen gegenüber meinetwegen der Landesregierung oder dem Träger, wenn der Landkreisträger ist. Verstehe ich nicht. Ja, wir haben jetzt hier seit Wochen in Norddeutschland, dass zum Teil Krankenwagen 1,5 Stunden von einem Krankenhaus zum anderen fahren und hören dann immer, seid ihr wieder 5 Minuten zu spät, letzte freie Bett, was wir vor 10 Minuten hatten, ist aber jetzt schon wieder vergeben, ja, weil wir brauchen hier ein bisschen länger. Also wir sind hier mit Krankenwagen zum Teil 50 Minuten zu einem Krankenhaus. Und wenn in den 50 Minuten Intensivbett belegt ist, dann fährt die Mannschaft zum nächsten Krankenhaus, wo man vorher angerufen hat. Aber es gibt keine Garantie, dass das Bett dann für eine halbe Stunde frei ist. Wenn dann ein anderer Krankenwagen kommt, dann ist Bett belegt. Also ich bin total dicht dran hier bei den Gesundheitsdienstleistern in unserer norddeutschen Tiefebene. Und wir haben einfach Insiderwissen. Da wird einem als normaler Bürger richtig schlecht, was da geht. Und das hat nichts zu tun mit Personaldienstleistung als Ursächlichkeit. Ja, also deswegen, auf der einen Seite sollen wir Ersatzpersonal garantieren. Dort fehlt Personal. Die reduzieren ihre Kapazitäten. Dadurch, dass ich Kapazitäten reduziere, habe ich aber immer noch meine Fixkosten. Dadurch habe ich natürlich gar keine Wirtschaftlichkeit mehr eines Krankenhauses. Und in der Außendarstellung hat man immer den Eindruck, ja, das Thema Geschäftsmodell Arbeitnehmerlassung ist jetzt wirklich Ursache Nummer eins. Und diese Ursache Nummer eins muss man rausnehmen. Nee, das ist nicht nur Ursache Nummer eins. Ja, das ist also wirklich ad absurdum und schwer zu ertragen. Und das zieht sich nun seit Februar 2023 durch. Und Bayern hat das dann ja nochmal durch die Bundesratsinitiative verschärft, weil wir damals ja Wahlen in Bayern hatten. Das kam Ende Mai, Anfang Juni. So, und das ist jetzt vor 3 Wochen im Bundesrat beschlossen worden, die Bundesregierung damit zu beauftragen, das Thema externe Flexibilität durch Leiharbeit zu begrenzen. Also nicht zu verbieten, sondern zu begrenzen. Die Stellschrauben haben wir ja jetzt hinreichend angesprochen. Dass da noch andere Stellschrauben sind, dass die Stammbeschäftigten irgendwie besser betreut werden, dass sie bessere Arbeitsbedingungen kennen. Ja, da brauche ich auch kein Gesetz. Also ich denke, jeder Personalverantwortliche will, dass dort zufriedene Mitarbeiter über die Flure laufen. Nur wenn man selber als Mensch in ein Krankenhaus geht, ich war selber im September ein paar Tage in einem Krankenhaus, die Körpersprache der einen oder anderen Person, habe ich gedacht, die haben ganz schön Stress. Und toll, dass sie die Stellung halten. Aber die Spaß an der Arbeit konnte ich denen nicht so entnehmen von den Gesichtszügen, weil die einfach in einem Hamsterrad sind und auch jede Menge Mehrarbeitsstunden struppen und jede Menge Dokumentation zu machen haben. Ne? Weil das muss man ja auch sehen. Ein Strukturproblem in den Krankenhäusern ist zu viel Administrierung. Auch dort noch nicht so funktionierende Digitalisierung, zum Teil eben auch nicht. Und es wird doppelt und dreifach administriert. Ne? Ja. Hatte ich dann auch Verbesserungen?
Auch Themen, die wir leider nicht über die Zeitarbeit ändern können. Ne? Wir müssen auch mit diesen Rahmenbedingungen, die legen wir ja nicht fest. Ne? Wir legen auch zum Beispiel nicht fest, dass jemand über die Zeitarbeit, der in einem Krankenhaus oder in einer Einrichtung ist, anders abgerechnet wird als ein Stammmitarbeiter. Habe ich auch schon mal gehört, dass es da eine andere Abrechnung, dass es nicht zu 100% so ist, wie dass die Kosten nicht 1:1 umgelegt werden können. Auch das ist ja keine Sache, die wir als Zeitarbeit beeinflussen können. Null. Das muss halt die Regierung irgendwie sein. Müssen die Ämter sich da kurz schließen, die Krankenkassen, wie das abgerechnet wird, haben wir keinen Einfluss drauf. Und ist ja natürlich auch normal, dass dann auch Kosten anders zu sehen sind und dass das dann ein bisschen mehr wehtut. Kann ich ja nachvollziehen. Ich kann ja auch die Probleme von Krankenhäusern und Altenheimen auch nachvollziehen. Aber sie sind halt auch Eigenbacken. Da sind auch eigene Probleme, die selbst gelöst werden müssen. Und wo jetzt wir auf einmal als Sündenbock, wie es so häufig schon leider war, dann herhalten müssen. Warum? Hast du denn vielleicht noch eine Idee, Edgar, was man so machen könnte? Mir würde zum Beispiel einfallen, wir können ja auch ausbilden. Ja, man kann ja irgendwie uns auch die Möglichkeit geben, dass wir Ausbildungsplätze finden für gerade in der Alten- und Krankenpflege. Aber da müssen wir natürlich auch ein Modell haben, wie wird das querfinanziert? Wie kriegen wir das hin? Wir sind ja bereit, dort auch zu investieren und neue Leute auch wieder in die Pflege zu bringen. Ich habe bestimmt immer in meiner Karriere in 15 Jahren Überlastung von Pflegekräften, habe ich bestimmt 150, 200 Quereinsteiger in die Pflege überhaupt gebracht, weil ich mit denen gesprochen habe, kannst du dir das vorstellen? Wäre das ein Modell für dich? Wir haben die weiterqualifiziert und dann zu Pflegekräften auch im kleinen Bereich ausgebildet. Aber wenn wir das im größeren, im dreijährigen Ausbildungsbereich machen, da muss es richtig feste... Ne, wer zahlt das? 3 Jahre, dann wird der Mitarbeiter benommen, habe ich 3 Jahre Mitarbeiter finanziert, habe eine Ausbildung finanziert und dann, wie geht's dann weiter? Also das muss auch geregelt werden. Ich glaube, dann kann man doch dem Pflege... Notstand irgendwie auch Herr werden, aber doch nicht anders. Wir backen doch auf einmal keine Pflegekräfte.
Also man könnte natürlich schon Best Practice machen. Vielleicht findet das auch statt. Das wird nicht nur so sichtbar, dass man eben ein Joint Venture macht zwischen Krankenhaus und 4, 5 Personaldienstleistern, um dann zusammen mit einer Altenpflegeschule oder anderen Ausbildungsstätten einfach wirklich Menschen dort fit zu machen in ihrer beruflichen Expertise, um dann praktisch über so einen gemeinschaftlichen Springerpool für verschiedene Einrichtungen über eben diesen Joint Venture dementsprechend einzusteuern, um denen berufliche Erfahrung zu vermitteln, sodass man dann die Flexibilität hat. Wir haben die Kompetenz der Personaleinsatzsteuerung. Wir würden ja auch im Bereich des Ausbildungsprogramms sicherlich Erfahrungswerte reinbringen, ja, weil wir haben den Pflegedienstleistungskaufmann und wenn man Gesundheitsprofis hat, das kann man ja alles machen. Es dauert irgendwie alles zu lange und da, wo es viel einfacher ist, die Anerkennung einer Altenpflegeausbildung aus Brasilien, ja, oder aus Asien, wenn das in Deutschland schon 1,5 Jahre dauert, bis da die berufliche Vergangenheit im Heimatland bestätigt wird, so dass man sagen kann, sie ist jetzt auch wirklich mit einer qualifizierten Pflegekraft gleichgestellt. Wenn so eine Gleichstellung, so eine Anerkennung, so eine Gleichstellung der im Ausland erworbenen beruflichen Qualifikation elendig lange dauert, und das ist ja branchenübergreifend überall festzustellen, dann ist ja gerade das, was wir so gedanklich als einen Baustein, was man noch machen kann, ja gut, aber erstmal muss doch die Pflicht gemacht werden. Was nützt es, wenn wir immer hören von der Bundesregierung, haben wir alles geregelt, ja, Berufsfeststellungsqualifikationsgesetz nennt sich das, ist alles geregelt, aber die zuständigen Behörden, die können das vom Arbeitsprozess her nicht zeitnah abarbeiten. Wir wollen es ja nur, dass es zeitnah, vielleicht nur 10 Wochen, vielleicht können wir auch ein Vierteljahr warten. Aber ein Mensch und ein Arbeitgeber kann nicht 15 Monate, 18 Monate warten. Und das nervt doch. Da hätten wir ja auch schon viel mehr an Lösungen. Und das, denke ich, werden doch die Einrichtungen auch wollen. Weil die haben ja auch Vorgaben. Ja, je nachdem, wie viele Personen ich in meiner Einrichtung habe, muss ich ja einen Personalschlüssel haben. Und der Personalschlüssel definiert auch, welche Qualifikationen brauchen dann die stammbeschäftigten Personen und auch die externen Personen. Ja, das ist ja auch ein Thema. Und da frage ich mich, wer sieht das dann? Und wir haben immer mehr den Eindruck, dass die Politik in Berlin in einer Blase sitzt und die Realitäten der Arbeitswelt in vielen, vielen Branchen nicht so richtig erkennt. Und jetzt haben wir das nächste Highlight. Ich gehe mal ganz kurz weg aus der Gesundheitsbranche. Die Paketbranche. Wir kriegen jetzt, oder es soll kommen, das Postmodernisierungsgesetz. Und dieses Postrechtsmodernisierungsgesetz hat unter anderem zum Ziel, die Arbeitsbedingungen für die Paketboten, für den Briefträger in Anführungsstrichen zu verbessern. Also es ist in diesem Gesetz, hat fast 200 Seiten, der Gesetzentwurf, ja, fast 200 Seiten Papier, geht auch darum, dass dann ein Brief nicht mehr innerhalb von 24 Stunden zugestellt wird, sondern dass man mehr Zeit hat. Aber jetzt komme ich zum Kern für uns als Personaldienstleister. Da hat der Bundesrat vorgeschlagen, so wie bei GSA Fleisch, die letzte Meile, also die letzte Meile, wo Pakete dann zu dem Konsumenten, zu dem Auftraggeber ausgeliefert werden, ausschließlich durch direkt angestelltes Personal abzuarbeiten. Keine Fremdarbeitnehmer in der letzten Meile. Also in der Fleischindustrie ist es der Kernbereich, wo kein Fremdpersonal beschäftigt werden darf. Ja, alles, was vakuumiert ist, ja, was ich kartonagemäßig mache, das geht in der Fleischbranche. Und hier bei Paketdienstleistern ist es die Vorstellung des Bundesrates, die letzte Meile dahingehend zu regeln, kein Fremdpersonal, weder über Werkverträge, Dienstverträge. Und weil man sagt, so wie bei GSA Fleisch, steht zwar nicht wörtlich drin, aber dann sind auch die Arbeitnehmerüberlassungsverträge da. Tangiert vielleicht unsere Zahlarbeitsbranche nicht so sehr, weil ich habe mir mal Statistik organisiert, sind nur ein paar tausend Menschen als Zahlarbeitnehmer derzeit in der letzten Meile bei Paketdienstleistern und Briefdienstleistern unterwegs. Aber es ist halt einfach wieder so ein Störsignal. Und jetzt kommt ausnahmsweise mal was Gutes, vielleicht zum Schluss, was die Bundesregierung dazu sagt. Und ich habe mir das extra ausgedruckt, damit ich auch richtig zitiere. Also die Gegenäußerung der Bundesregierung zu dem Vorschlag des Bundesrates heißt und lautet, das geforderte Verbot des Einsatzes von Fremdpersonal im Kernbereich der Zustellung auf der sogenannten letzten Meile beziehungsweise ein Direkteinstellungsgebot würden demgegenüber Maßnahmen mit sehr hoher Eingriffsintensität in Grundrechte der Unternehmen darstellen. In anderen Worten, die sehen es als sehr, sehr kritisch an, also Richtung Verfassungswidrigkeit, also sehr hohe Eingriffsintensität. Und konstruktiv nach Einschätzung der Bundesregierung sind die im Entwurf des Postrechtsmodernisierungsgesetzes vorgesehenen Maßnahmen hinreichend wirksam. Also die Bundesregierung will das nicht, was der Bundesrat da vorgeschlagen hat.
Also das ist schon mal gut.
Sagen, dass der Bundesrat, also die Länderkammer, etwas kritischer unserer Flexibilisierungsbranche ist als die Bundesregierung, weil wir derzeit immer sehen, Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister, ist nicht Best Friend zu unserer Branche. Aber der hat sich momentan erstmal zurückgenommen zu irgendwelchen sektoralen Verboten, hat nur beim GSA Fleisch gesagt, ist alles gut, was wir da gemacht haben. Und wo wir sagen, hey Heil, hast du nicht so ganz genau hingelesen, ist, die Wissenschaftler haben in der Evaluierung gesagt, die Zeitarbeit limitiert im Kernbereich Fleisch, also maximal 8% durch externe Flexibilität, das sollte weiterlaufen. Und dieser ganze Meldewahnsinn, dass man ganz viele Formulare ausfüllen muss, das könnte man ein bisschen moderner machen, ein bisschen entschlacken und vor allem digitalisieren. Und das sind so die wissenschaftlichen Erkenntnisse, da wollte Heil nichts von wissen. Aber momentan hat Hubertus Heil anscheinend keinen Bock, in anderen Branchen irgendwelche weiteren Beschränkungen, Verbote, Arbeitnehmerüberlassung zu machen. Also momentan ist er die treibende Kraft der Bundesrat. Also das ist jetzt so Stand Februar 2024. Ja, und da sehen wir, ja, mit der Baubranche hat es angefangen. Jetzt ist die Gesundheitsbranche nicht im Kontext Verbot, aber Einschränkungen. Wir haben GSA Fleisch, so als Spin-off, seit 2021, dramatische Eingriffe, da kommen auch noch Urteile, also in den nächsten Jahren einschließlich Bundesverfassungsgericht, das ist noch nicht vom Tisch, das läuft alles, das zieht sich aber Jahre hin. Ja, jetzt auch so ein bisschen Paketbranche, Und dann fragt man sich schon, welche Branche wird als nächstes da sein, wo das Thema externe Flexibilität eingeschränkt wird. Und jetzt unabhängig vom GVP gibt es dort jetzt eine Initiative, wo habe ich das denn? Gibt es eine Initiative von mehreren Arbeitgeberverbänden im Bereich Logistik, die sagen, wir wollen, dass die Bundesregierung dafür sorgt, dass Deutschland weiter flexibel bleibt und die unternehmerische Freiheit nicht eingeschränkt wird, indem man per se verbietet, externe Flexibilität, also das Thema Outsourcing, zu limitieren und statt Outsourcing, Insourcing. Also Direktanstellungsgebot hieße ja, egal ob ich jetzt Überlassungsverträge sehe oder Dienstleistungswerkverträge, ich würde gezwungen werden, nur festangestelltes Personal, ich könnte gar keine Arbeitsprozesse mehr outsourcen. Die sehen diese Gefahr für den Standort Deutschland und Logistikbranche ist eine sehr starke Branche. Wir haben ja insgesamt, wenn wir mal rübergehen, statt Pakete rein in Logistikzentren, 230.000 Zeitarbeitnehmer im Bereich Lagerlogistik beschäftigt. 230.000 Zeitarbeitnehmer. Das ist fast ein Drittel aller Zeitarbeitnehmer sind im Bereich Lagerlogistik unterwegs. Das ist ein Wahnsinn. Und deswegen haben jetzt diese Verbände, die jetzt für Lagerlogistik stehen, sich zusammengeschlossen zu diesem Bündnis, um die Flexibilität in Deutschland aufrechtzuerhalten. Also das ist ein quasi wie so ein Brandbrief, ne?
Das ist auch, würde ich ja sagen, immer positiv, dass die sich da auch mal gegen aufwiegeln und sagen, da machen wir nicht mit. Da müssen wir auch mehr. Also wir müssen uns trotzdem auch gegen wehren. Wir können nicht immer alles akzeptieren, weil so generell die Stimmung, können wir ja vielleicht auch nochmal einen kleinen Schwenk machen, generell die Stimmung in Deutschland ist nicht gut. Und natürlich auch in unserer Branche gibt es auch immer mehr Stimmen, die halt sagen, es ist schwieriger geworden, es wird schwieriger. Es gibt da auch viele Insolvenzen von Kundenseite und natürlich dann auch, wo die Zeitarbeit dann auch dann betroffen ist, weil wenn deren Kunden nicht mehr bezahlen, dann wird es natürlich auch dann für die Zeitarbeit dann schwierig. Auch da merken wir ja auch eine gewisse Entwicklung und hoffen einfach, dass ja die Regierung irgendwie mal ein paar Konjunkturpakete oder irgendwas ein bisschen macht, dass diese Art Politikverdrossenheit, die derzeit herrscht, und diese Stimmung, die auch so ein bisschen durch die Regierung, auch durch die Uneinigkeit, dass man also wirklich merkt, drei Parteien, die sind sich untereinander nicht grün. Sonst hast du immer gesagt, okay, wir haben eine Opposition, jetzt haben wir irgendwie in der Bundesregierung andauernde Opposition, da findet der das nicht gut, da findet der das nicht gut, dann wird das blockiert, wie du schon auch am Anfang sagtest, mit dem Kuhhandel. Das ist halt derzeit nicht schön, aber wir dürfen uns davon nicht beeinflussen lassen, sondern müssen weiter unser Geschäft machen, weil wir werden ja eigentlich gebraucht. Personal wird ja trotzdem weiterhin gebraucht.
Ja, wir aus Unternehmersicht in der gewerblichen Zeitarbeit, also in der klassischen Zeitarbeit, haben wir jetzt in den letzten 6 Monaten Veränderungen, dass auf einmal wieder auch Margendruck ist. Ja, einerseits haben wir Margendruck durch sowas wie Inflationsausgleichsprämie, tariftechnisch. Das ist aber so ein Sondereffekt. Aber wir kriegen weiteren Margendruck, weil wir ja in absehbarer Zeit weitere Tarifentgeltanpassungen bekommen. Dann haben wir aber Margendruck selbst gemacht, weil Zeitarbeitnehmer werden aus der Produktion abgemeldet. Ja, die Stammbeschäftigten gehen in Kurzarbeit. Wir bekommen jetzt für Zeitarbeitnehmer kein Kurzarbeitergeld mehr. Ist ja ausgelaufen. Das macht es schwierig und dann hat man Marktbegleiter, die auf einmal wieder unter Stundenverrechnungssatz von 1,9 gehen, 1,8 machen, Zahlungsziele von 60 auf 90 Tage, ich finde 60 Tage Zahlungsziel schon wahnsinnig. So, und wenn durch diesen Leidensdruck man bereit ist, Überlassungsverträge mit kaufmännisch grenzwertigen Parametern zu unterzeichnen, ja, haben wir da natürlich eine Negativspirale. Das ist dann aber selbst gemacht. Da kann jetzt auch kein Verband helfen, sondern das sind unternehmerische Entscheidungen. Und da haben wir jetzt einige dieser unternehmerischen Entscheidungen. Und das ist natürlich schwierig für das Produkt Arbeitnehmerüberlassung, weil wir wollen da ja nicht margenarme um die Ecke kommen. Aber da ist es so eine latente Gefahr, weil das jetzt in Einzelfällen an verschiedenen Standorten in Deutschland passiert ist. Jetzt haben wir wirklich über 20 Jahre es endlich geschafft, durch Fachkräftemangel angemessene Stundenverrechnungssätze aufzurufen. Und jetzt rutscht das wieder nach unten, weil auf einmal zu viele Zeitarbeitnehmer abgemeldet worden sind, freigemeldet worden sind. Und ich natürlich meine wirtschaftlichen Kennzahlen gucke. Aber die Gefahr ist, bin ich einmal wieder unter einem bestimmten Grenzwert runter und sagen wir einfach mal 2,0 war vielleicht gedanklich der Faktor für Stundenverrechnungssatz als Grenzwert, haben wir jetzt wieder in nicht wenigen Fällen Faktoren von 1,8. Ne? Und wenn ich dann sehe Rückvergütung zum Jahresende, dann ist das ja von vornherein auch unter 1,8. Und wenn ich dann noch Konventionalstrafenregelungen unterzeichne, für eine Stunde verspätet erscheinen Zeitarbeitnehmer 50 Euro Vertragsstrafe, ganztägiges unentschuldiges Fehlen 120 Euro, kommen ja noch so andere Dinge dazu. Das sind dann aber kaufmännische Implikationen. Da müssen wir eben selber klarkommen. Das ist dann eben der Wettbewerb. Und dadurch kommen jetzt halt auch natürlich Insolvenzen, die auch dadurch entstanden sind, extrem hoher Krankenstand und keine Bewerber am Arbeitsmarkt oder nicht erfolgreich in der Bewerbergewinnung und Verlust der Leistungsträger durch relativ zeitnahe Übernahme mit wenig Vermittlungshonorar nach hinten raus. Mhm. Ja, weil wir da ja auch limitiert sind, wenn wir Temp-to-Perm sehen, erst Überlassungsvertrag und nach wenigen Monaten kommt Übernahme. Haben wir ja kaufmännisch da auch ein bisschen eine Zwangsjacke durch die höchstrichterliche Rechtsprechung. Ja, also das sind dann eben Implikationen, wo wir auch kennen schon seit 2008, 2009 mit der Bewegung nach unten. Nur alles das, was auch 2013, 2014 schwierig war, damals hatten wir am Arbeitsmarkt noch hinreichend Kandidaten. Und jetzt sind die Arbeitsmärkte für verschiedenste Branchen an verschiedenen Standorten faktisch leergefegt. Ja, und das ist der große Unterschied. Und deswegen denke ich, ist auch nachvollziehbar, dass die größeren Personaldienstleister bestimmte Standorte auch geschlossen haben. Also man geht jetzt doch wirklich und macht nicht mehr auf Quantität, sondern ein Stück mehr auf Qualität. Und das wird auch die Tendenz sein. Also dann nicht Menge an Köpfe an der Dispo-Tafel in Anführungsstrichen, sondern dann wirklich Leistungsträger, die so motiviert werden, dass wir dann pro Leistungsträger auch 130, 140 Stunden im Monat fakturieren können und dementsprechend auch vernünftige Überlassungsverträge und dann weg von toxischen Rahmenüberlassungsverträgen. Das sind dann unternehmerische Grundsatzentscheidungen. Aber eine Niederlassung hat mehr Spaß, wenn ich eben 40 Bestandskunden betreue, als wenn ich mit meinem Standort einen großen Kunden betreue und wenn der große Kunde hustet, 180 Zeitarbeitnehmer abgemeldet werden, ja, wo soll ich sie dann hinmatchen? Dann hilft mir auch eine Regelakquise nichts. Ja, Regelakquise macht dann Sinn, wenn ich immer 30, 40, 50, 60 Bestandskunden an Laune halte und dann pro Monat zwei neue Kunden hinzugewinne. Mhm. Ja, das sind so die einfachen Rezepte. Also das ist eigentlich nichts Neues. Das sind aber grundsatzunternehmerische Entscheidungen. Und wenn eine Niederlassung halt eingefahren ist, den Gamechanger schaffe ich nicht in 10 Wochen. Das dauert länger. Hm. Und da haben wir jetzt ja sehr viele Verlust von Großkundeneinsätzen. Es sind ja extremst viele Zeitarbeitnehmer abgemeldet. Und man sieht es ja auch in den aktuellen Kennzahlen. Nicht wenige Zeitarbeitnehmer sind nicht neu gematcht worden, sondern sind direkt ausgesteuert worden. Und unsere Branche hat einen sehr hohen Zuflussanteil an Arbeitslosen Menschen in Deutschland, ne, aus Sicht der Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Müsste nicht sein, aber es stand jetzt so. Aber ist ja auch klar, also wenn ein Mensch nicht übernommen wird und er ist in der 6. Stufe Branchenzuschlag und verdient als Gablerstaplerfahrer bei BMW meinetwegen 24,80 die Stunde, ja, ich kriege den ja nicht in der Papierverarbeitungsindustrie für 24,80 Gesamtverdienst.
Mit Einstieg, ne? Ja.
Das kriege ich gar nicht, sondern er fängt ja halt erstmal in Anführungsstrichen in der 1. Stufe an, kriegt ein bisschen übertariflich, aber wir können den normalen Staplerfahrer nicht mit 24 Euro Gesamtverdienst abbilden. Mhm. Und ja, das sind dann die edlen Zeitarbeitnehmer, die wir dann erstmal nicht anderweitig platzieren können. Okay, aber das ist dann so das Gesamtpaket. Also tendenziell ist aber das Image der Zahnarztbranche viel besser. Sehr viele Karriereseiten beschreiben ja auch, dass über Personaldienstleistungen es ein super Einstieg in die Arbeits- und Berufswelt ist. Also wir haben sehr viele Fürsprecher. Und das bedeutet, ich sehe die Zukunft der Zahnarztbranche, dass es noch mehr Personaldienstleister gibt, die sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren. Branchenmäßiger Fokus, berufstechnischer Fokus und der HR-Manager hat dann eine extrem hohe Berufsexpertise. Und das ist unabdingbar. Also ich sehe immer noch den Mensch, die KI, ein Riesenthema, Digitalisierung, KI, ist ein Tool. Aber unser Geschäftsmodell ist wirklich personenbezogen. Ja, Plattformgeschäftsmodelle haben wir ja auch alles diskutiert. Meine Zukunftszeitarbeit ist nach wie vor Mensch zu Mensch und da kann noch viel optimiert werden und dann kriegen wir auch wieder gute Geschäfte und gute Gewinne.
Genau, das wollen wir auch alle. Das ist so das Ziel. Das ist, glaube ich, ein schöner Abschluss, auch wenn es ein paar Restriktionen irgendwie gibt und ein bisschen immer wirtschaftliche Einflüsse, die wir ja immer auch wieder haben. Wir merken es halt immer als erstes, aber wir sind auch die Ersten, ne, und das soll euch ein bisschen auch aufmuntern, euch Hörer und Zuschauer, die Ersten, die auch wieder merken, wenn es aufwärts geht. Ne? Das ist auch immer so, Zeitarbeit sind die Ersten, die wieder angefordert werden, weil Unternehmen zaghaft erstmal wieder mit Einstellungen vorangehen, sondern erstmal sich Flexibilität über Personaldienstleistung dann reinholen. Also unsere Chance, also weiter Gas geben, das kleine Tal durchschreiten, damit wir dann auch wieder Richtung 700.000, 800.000 Beschäftigte in der Zeitarbeit gehen, dass wir irgendwann auch mal wieder über 1 Million Beschäftigte in der Zeitarbeit haben. Das ist ja mal unser großes Ziel, ein Etappenziel. Edgar, vielen Dank für deine Ausführung. Ja, ich kenne kaum einen, der so gut informiert ist wie du, der alle aktuellen Themen und der so nah sein Ohr am Markt hat. Edgar, Unternehmerforum bei dir. Wann findet das statt? Gibt's noch Karten? Ich bin ja auch Aussteller dort. Das würde ich ganz gerne noch wissen, haben wir gar nicht besprochen.
Und ab nächster Woche werden wir dann auch das Line-up transparenter ausrollen, welche Themen da von den Key-Speakern besprochen werden und haben dann auch kleine Videoclips. Und Tickets sind auf alle Fälle auch verfügbar. Und ich freue mich auf ein großes Wiedersehen der großen Zahnarztfamilie Deutschland in Fulda.
Ja, sehr schön. Datum nochmal, hattest du nochmal gesagt, am
28. Mai 2024.
Ja, okay. Gut, alle vermerken und hinkommen, dann sehen wir uns, können wir uns auch mal live die Hände schütteln und werden wieder spannende Vorträge sein. Bin ja schon viele Male dabei gewesen und besucht uns gerne mal am Stand. Wir freuen uns auf den Austausch. Ja, Edgar, vielen Dank. Viel Erfolg weiterhin und bereit für Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Bis dann. Ciao.
Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.